Eine Sendung ganz im Zeichen vom 2. Das zweite 0-0 dieser Saison schauen wir an. Hartgeführte Zweikämpfe hat es gegeben. Zwei, die sich blind verstehen. Ich, der heute ausnahmsweise mal gerade 2 Bier trinke in der Stammbeiz. Und das Ganze natürlich wie immer eindeutig, zweideutig. So, zweimal durchschnaufen und los geht's. Ja, da sind wir wieder. Das mal ein bisschen früher am Morgen, darum auch die tiefere Stimme vielleicht.
Vielleicht auch.
Wie sieht es bei dir aus? Bist du schon wach?
Ja, fast aus dem Bett gefallen und ja.
Und ja, wenn es um Fußball geht, fällt man ja gerne aus dem Bett.
Ja, sicher. Definitiv, ja.
Und wie ihr ja wisst, sind wir ein Fußball-Podcast und im Fußball ist wieder ganz, ganz viel passiert. Und etwas Schönes, nehme ich an, hast du uns mitgebracht.
Natürlich, das mal schon, oder? Weil ich habe immer zweimal negative Sachen mitgebracht, also wie etwas Schönes. Ich glaube, so ein bisschen für das, was wir als Mitbringsel erfunden haben, das auch so ein bisschen Kuriositäten. Ich glaube, viele von euch haben es irgendwie zumindest in der Presse mitbekommen oder vielleicht sogar live gesehen. Die Champions League hat letzte Woche Lazio Rom gegen Atletico Madrid gespielt und dort hat in der 94. Minute der Goalie den Ausgleich geschossen. Da muss man so sagen, okay, speziell Mitbringsel fertig, gut, aber wer hat denn noch ein bisschen genauer reingeschaut? Der Goalie, der Ivan Prolev. Nein, das ist jetzt falsch gewesen. Pro Vedel heisst er. Ich weiss nicht genau, was für ein Landsmann er ist. Aber jetzt mir verzeihen, die Aussprache. Er hat nicht nur in der 94. Minute das Goal geschossen, sondern er hat auch das 94 auf dem Rücken als Rückennummer. Und da könnte man sagen, ja gut, okay, jetzt haben wir den Spass gehabt. Nein, es geht weiter. Er ist 1994 geboren und er ist exakt 1,94 gross. Also ist ganz klar, in welcher Minute er musste treffen.
Ich dachte, er sei 94 Jahre alt.
94 Jahre wird er irgendwann auch ja, alt sein, genau, vielleicht. Ja. Ja, für alle, die sich irgendwie mit Verschwörungstheorien befassen, er hätte nur dann können treffen. Das war immer klar gewesen. Für das Spiel war es exakt gewesen, genau.
Ja, und als Goalie ist es aber nicht so einfach, in den ersten Minuten ein Goal zu schiessen. Wahrscheinlich in den 94. eher prädestiniert dazu, weil meistens gehst du schon, wenn du führen gehst, dann in der Nachspielzeit.
Vielleicht darum die Wahl von der Trikotnummer. Ich weiss es nicht, das habe ich nicht recherchieren.
Ah, ein Schelm, wer böse ist.
Ja, genau. Was hast du uns mitgebracht?
Etwas sehr simpel und einfaches. Und zwar, Fußballer sind auch nur Menschen. Mhm. Punkt.
Gut, in dem Fall. Gehen wir zum Thema.
Nein, natürlich auch denen passieren Fehler. Und ja, so ein Fehler ist ein Malik Tillmann von PSV Eindhoven passiert. Er ist aus dem Kader gestrichen worden, aus einem ganz einfachen Grund. Er hat verpennt.
Ja.
Weil wir ja so früh aufnehmen und das Thema Schlaf doch noch so nicht so weit her ist, habe ich gedacht, nehme ich das mal mit.
Ja, selbst wir schaffen es für den Podcast aufstehen. Also schaffst genau, doch du auch für das Fußballspiel.
Ja, es gehört mir eher selten, dass Fußballer verschlafen, aber trotzdem ist es natürlich etwas, was ja, jedem kann passieren kann, wo ein Wecker daheim hat.
Ja.
Wo ein Stromausfall oder was auch immer. Man weiß
ja
nie.
Ja, ich weiß
nicht, was der Grund war, wieso er verpennt hat. Er hat einfach verpennt. Und
ja, es hat auch schon irgendjemand gegeben, also es sind schon mehrere logischerweise, die irgendwie, glaube ich, Reisen verpasst haben, europäische Reisen. Ich glaube, irgendwie im Kopf habe ich irgendwie jemand einfach mal von IB oder Basel, nein, Basel ist es, glaube ich, letzte Saison in der Conference League, habe ich irgendwie im Kopf gehabt und ja, gibt's halt, ja.
Ja, Schlafen ist eben schon etwas Schönes.
Und auch wichtig.
Glaubst du, dass man das, ja, wichtig und dass man das muss geniessen und zelebrieren.
In dem Fall sagen wir jetzt, komm, wir gehen wieder zurück ins Bett. Schaut die Sportzusammenfassung. Nein, natürlich nicht. Und ich würde sagen, gehen wir zum Thema, oder?
Ja. Ja, das Thema von heute. Es gibt wieder ein rotes Spiel. Und Adi, was kommt dir in Sinn, wenn du das Folgende hörst? Henri Bergkamp, Siegfried und Roy, Adi und Fabio und Yin und Yang.
wenn jetzt Yin und Yang nicht gewesen wären, hätte ich so gesagt, so Traumduos, oder? Wahrscheinlich. Oder perfekte Konstellationen.
Gut, das ist Yin und Yang ja auch.
Ja, das wär's, ja. Aber ja, genau, ja, das stimmt. Ja.
Ja, richtig. Kongeniale Partner. So muss das sein. Schön. Und das ist heute ein bisschen unser Thema. Und wir haben eine Kategorie, wie gut war eigentlich. Mhm. Und ja, haben wir gedacht, da nehmen wir nochmal ein Duo führen, wo in der Schweiz seine Spuren hinterlassen hat. Und ja, man kann glaube ich sagen, sie haben wie alles kaputtballert zu ihrer Zeit. Sie haben im Süden angefangen von der Schweiz und sie haben sich dann aufgearbeitet bis in den Norden rauf. Und ich habe dann gemerkt, ja, der eine ist dann wieder in den Süden gegangen am Schluss. Mhm. Und ja, natürlich, der Ed ist vom Paolo Rossi und vom Christian Jimenez.
Das ist aber nicht der Paolo.
Er hat zum zweiten Namen Paolo. Nein, also Julio, nein, Julio Hernan Rossi. Ja, Julio Hernan Rossi, richtig.
Paolo Rossi war ja noch ein bisschen weiter südlich gewesen.
Eben, warum? Das ist etwa der ähnliche Schreibfehler wie beim Teddybär Oku zu tun. Wahrscheinlich hat man da den Ding, Strich durch die Rechnung gemacht, das Rechtschreibprogramm
ja,
hat Paolo Rossi aufgeschrieben.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Nein, Julio Hernan Rossi, Christian Jimenez. Ja, und wir wollen ein bisschen schauen, wie das dazu gekommen ist, dass das eins von diesen super Duos war. Mhm. Von vorweg mal, also ich habe sie in Erinnerung, dass der eine so ein bisschen der war, wo vorbereitet hat und der andere, der Jimenez, der vollstreckt hat. Es wird man wahrscheinlich auch an den Zahlen, wo wir nachher ein bisschen draufkommen, ein bisschen sehen, wobei auch der Rossi Uhren getöpft hat. Aber
ja, der hat sich ein bisschen entwickelt dann, um eine Vorlage zu geben. Der ist zuerst eben auch ein riesen Goalgetter gewesen und hat sich dann immer weiter ein bisschen zurückgefallen. Und das hat einfach gut funktioniert, das Zweite. Ja,
ja, dann starten wir doch gerade mit dem Rossi, würde ich sagen.
Ja, also wenn man ganz zurückgeht, er ist für einen legendären Club in Argentinien, sind ja beides Argentinier, ist der Jugendclub gsi, also River Plate. Er ist nahe von dort geboren. Hat sich aber dort nie können durchsetzen. Und was mich erstaunt hat, er ist in dieser Zeit ausgelehnt worden nach Japan als irgendwie so 19, 20-Jährige und hat dort Spielpraxis haben. Das hat mich irgendwie noch erstaunt, dass man nicht irgendwie im eigenen Land oder zumindest auf dem gleichen Kontinent ein Talent auslehnt. Aber auch dort hat es nicht so funktioniert, beziehungsweise hat es nicht gelangt nachher, als er zurückkommt zu River Plate und dann in der Saison, 98 ist er ablösefrei sogar ins Tessin gekommen. Ja, und ja, hat dort dann mit dem Jimenez zusammen dürfen starten.
Immer noch interessant, weil der Jimenez ja bei Boca war.
Genau. Eigentlich müssten sie sehr viel Hass aufeinander haben. Ja.
Ja.
Ich weiss nicht, eben, nachher ist er ja natürlich ein. Man fragt sich immer, wo sind sie die grösseren Legenden gewesen? Also in Lugano hat er in 111 Spielen 60 Goal geschossen, also sehr, sehr gute Torquote. In Basel ist es ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem noch gute mit 53 Goal in 160 Spielen. Und ich glaube, wenn man das kurz zusammenfasst, ist der Rossi bis heute der Rekordtransfer innerhalb von der Super League. Und mit dem Geld, das er damals von Lugano von Basel nach Lugano gekommen ist und er den anderen Weg gegangen ist, hat er Lugano ein bisschen weit auch gerettet. Weil wenn der Transfer nicht passiert wäre, wäre Lugano wahrscheinlich weiter runtergefallen, als sie dort gewesen sind und wäre komplett bankrott gegangen und wären wahrscheinlich auch heute nicht dort, wo sie gewesen sind. Also hat er bis heute eine Auswirkung eigentlich.
Aber interessant, dass ja mit dem Verkauf damals vom Chimeres und vom Rossi Lugano schon runtergefallen ist, halt einfach tabellarisch, weil genau. Sie sind ja in der letzten Saison, wo die beiden gespielt haben, sind sie, dort hat es noch auf Abstiegsrunde gegeben und sie sind in der ersten Runde, also in der vier Quali-Runde, ist Lugano erst gewesen.
Genau.
Nachher ist dann GC-Meister geworden, aber ja, trotzdem, also es ist schon krass, oder? Man hat die zwei verkauft, man hat den Verein gerettet, dafür ist man halt dann einfach sportlich nicht mehr, nicht mehr konkurrenzfähig sein, halt für ganz oben mitspielen.
Ja, eben langfristig hat sich wahrscheinlich das gelohnt. Andererseits ist es natürlich schon schade, man hätte sich dort wahrscheinlich gut können. Um einen Meistertitel hätte dort können, um den kämpfen, aber hat wahrscheinlich nichts gebracht, wenn man nachher zwangsrelegiert worden ist. Und ja, nachher man eben,
hat,
ja.
Man hat dafür den FCB gestärkt und dann ist ja nachher das losgegangen. Also ich meine, was ja die dann abgeliefert haben beim FCB zusammen.
Ja. Ja, auch europäisch hat es so ein paar Glanzmomente gegeben. Normalerweise hat Jiménez ja immer mehr Goal gehabt, aber es hat so eine legendäre Champions League Saison gegeben, wo der Rossi einfach extrem losgeleitet hat. Glaube ich, irgendwie in 5 Treffer in 6 Spielen ist das gewesen dort. Hat es also ein legendäres Spiel gegeben. Basel gegen Liverpool, wo 3-3 ausgegangen ist, 2002. Ist auch ein riesen Spiel gewesen.
In Basel ist natürlich noch eine andere Komponente dazugekommen, die man nicht vergessen darf. Das ist für mich auch so, Hakan Yakin habe ich auch noch ein bisschen im Sinn, dass der halt als Trainer dann und mit diesen zwei, also das ist ja wohl ein Trio gewesen, wo es, wahrscheinlich nicht mehr so oft wird geben im Fußball. Wie damals Elber, Balakov, Bubic. Das ist schon fast ein bisschen in dieser Sphäre gewesen. Also,
ja, ich habe es noch lustig gefunden. Ich habe das irgendwie schon gewusst, dass der Hakan Yakin auch dort war, aber, ich habe irgendwie immer im Kopf gehabt, ja, Rossi und Jiménez haben sich gegenseitig aufgelegt, oder besser gesagt, der Rossi und Jiménez. Und auf der Transfermarkt gibt es so eine tolle Übersicht, so die Scorer-Duos oder die Top-Duos allgemein. Und da habe ich immer gedacht, ich finde da in den Jahren, wo sie zusammen gewesen sind, immer Rossi und Jiménez. Und lustigerweise ist das bei Lugano nicht immer so gewesen, weil dort hat der Rossi noch selber mehr Goal geschossen. Und dort ist dann eher irgendwie ein Joel Mania gewesen, lustigerweise. Und bei Basel war dann das erste Top-Duo, dann glaube ich irgendwie mal gewesen, Hakan und Rossi irgendwie. Und, also es ist irgendwie noch erstaunlich, eben wie, es ist ja schon ein paar Jahre her, wenn man an mich so zurückdenkt, ja.
Und trotzdem hat man noch Bilder im Kopf von diesen Spielen, oder? Also, so das Blau-Rote, ja, schön, Basel immer Blau-Rote, aber also das halbseitig Blau-Rote, wo ich im Kopf habe, Toyota steht auf dem Tisch,
Ja, und der Rossi ist sicher auch aufgefallen, wenn man zurückdenkt, mit seinen Frisuren. Zuerst mit den langen Mähnen, oder? Hat er sehr lang gehabt. Und nachher ist er eins zu der Kurzhaarfrisur. Die ist dann nicht mehr so spektakulär. Aber dann hat er sie ja auch noch blondiert gehabt. Also, so, vor allem so während der Champions League Saison, mag ich mich da erinnern.
Und da halte ich es eben frisurentechnisch eher mit dem Jiménez.
da bist du näher beim Jimmy Jiménez. Ja, genau. Ja, und was ich nicht mehr so im Kopf hatte, ist, dass er gewechselt hat noch nach Basel ins Ausland zu Nantes. Das habe ich jetzt beim Rossi nicht mehr so im Kopf gehabt. Beim Jiménez kommen wir dann nachher noch dazu. Dort habe ich es im Kopf gehabt, aus anderen Gründen. Und er noch zu Nantes ist, anderthalb Saisons, bis er dann wieder zurück in die Schweiz gekommen ist, zu Xamax, dann nicht mehr auf dem obersten Niveau. Und dann sogar noch in der ersten Liga ist er eigentlich ein bisschen zu shooten. Ja, ich glaube, für eine Saison oder so. Ja, also er ist dann sehr, sehr mit der Schweiz verbunden gewesen, muss man wirklich sagen. Also eben der Abstecher nach Nantes und sonst eigentlich seine ganze Profikarriere in der Schweiz verbracht.
Ja, und wenn man jetzt auf der anderen Seite mit Jimmy Jiménez das anschaut, er hat auch angefallen bei San Miguel und dann ist er kurz bei Boca gewesen. Und dann zu Nueva Chicago gewechselt.
Krass.
Und dann aber von dort, eben auch in dem Jahr, ab 97, 98 ist er dann zu Lugano gekommen, ist ja 4 Jahre da gewesen. Ich meine, eine Saison hat er, glaube ich, 21 Spiele, 14 Goal geschossen. Gesamthaft sind es, glaube ich, 45 Spiele gewesen, 27 Goal. Also, das Quoten ist immer riesig gewesen. Er hat weniger Spiele gemacht als der Rossi.
Ja.
Aber halt mehr riesig Goal geschossen.
Ja.
Und eben 2001 fast Meister mit Lugano. Mhm. Also, schon krass. Und ja, meine, jetzt sind sie, Lugano ist eigentlich, die sind die zwei gewesen. Außer eben, außer noch ein paar andere, Esposito oder Joel Mal. Nicht Joel Mal.
Fast. Mania,
logischerweise.
Hast du herausgefunden, Rossi und Jiménez sind Doppelbürger gewesen, argentinisch-italienisch. Und Bedi hat nie in Italien gespielt. Ist das irgendwie ein Deichsel gewesen in Lugano unten, dass die irgendwie noch einen italienischen Pass bekommen, dass sie nicht als das Ausländerkontingent, also ich habe es nicht herausgefunden.
Ich nehme es im Fall an, weil früher ist das ja gang und gäbe, dass man bei den südamerikanischen Profis noch irgendwo einen Onkel oder eine Tante aus Italien gesucht hat oder aus irgendwo Europa, damit man eben, wie gesagt, dass sie das Ausländerkontingent, was ja früher noch heftiger war mit der Distinktion, also dass das irgendwie anders hast können umgehen.
Ja.
Gott weiß, dass das mit dem zu tun hat.
Wahrscheinlich,
ja. Ja, aber sie haben ja beide, Jiménez hat nie für die argentinische Nazi gespielt, der Rossi glaubt auch nicht. Ja, für das ist halt die Schweizer Liga schon noch ein bisschen klein gewesen. Wobei eben, wie gesagt,
ich habe mich jetzt eben noch erstaunt, ob sie vielleicht nicht irgendwie U-Nazis gespielt haben, weißt du? Aber es sind ja beides eher Spätstarter gsi, oder? Also ich meine, eben, Rossi ist irgendwie mit 1,22 in die Schweiz gekommen, oder? Also,
ja. Ja, und eben, ich meine, dann beim FCB klar die Spuren hinterlassen, was sie schon in Lugano angedeutet haben, haben beim FCB umgesetzt. Was sind ja dreimal Meister geworden, zweimal Göpsieger und der Chimenez ist dreimal Torschützenkönig gewesen. Einer ist mit Lugano.
Ja, ja.
Und ich meine, wenn man die Statistiken anschaut, in der Super League sind 170 Spiele, 120 Goal. Also,
heftig, ja. Ja.
Ja, und bei mir ist dann weitergegangen mit einem Abstecher nach Marseille, wo nicht so wahnsinnig von Erfolg gekrönt war. So wie ich das lese, hat er nur 2 Goal geschossen in 20 Spielen. Und trotzdem hat dann das eigentlich so ein bisschen gelangt, dass es dann in die Bundesliga gegangen ist. Und er war ein Jahr bei Hertha gewesen. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt. Man sieht halt die Fotos mit dem Hertha-Liebli.
Ja, dort bei Marseille müssen wir vielleicht noch etwas sagen.
Darfst du gerne machen.
Für mich ist Chimenez immer einer der grössten Spieler gewesen da in der Schweiz. Ich habe früher auch immer Anstoß 3 gespielt und da hat es immer Rossi Chimenez, habe ich irgendwie versucht, zum FCL zu holen. Ich habe ihn immer super gefunden und irgendeiner hat er für mich einen riesen Talk im Reinheft bekommen, beziehungsweise hat er recht an Kredit verloren. Er hat sich ja geweigert, in einem Europa-League-Spiel oder Europapokalspiel, wie auch immer, für Basel aufzulaufen, weil er dann den Wechsel ins Ausland hat wollen, oder?
Hat er angefangen, sich wegzustreiken?
Ich habe das noch so im Kopf, ich weiss nicht mehr, gegen wer es war. Ich habe das noch so im Kopf gehabt. Und es ist dann bis kurz vor dem Spiel immer ein Thema gewesen. Er ist, glaube ich, sogar mitgereist und ist dann trotzdem nicht auf... Ja, das ist irgendwie ganz unschön gewesen, irgendwie, weil er hat... Ich nehme an, es muss ja dort gewesen sein, wo er nachher zu Marseille ist. Aber ja, das hat mich ein bisschen gestört, weil ich habe eigentlich immer sehr, sehr cool gefunden.
Eben, und Karma holt einem ein, nur 2 Goal in 20 Spielen für Marseille. Wir sind nicht zufrieden gewesen mit ihm, dann ist er spannenderweise zu Hertha. Und dort, wenn ich Statistiken anschaue, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, er hat 28 Spiele gemacht für Hertha und 12 Goal geschossen. Also per se nicht schlecht
gewesen. Ja, voll.
Und trotzdem ist es nur eine Saison geworden. Gründe habe ich jetzt nicht gesehen, wieso dass er dann plötzlich nicht mehr bei Hertha
ist. Er ist ausgeliehen gewesen auch dort, oder? Er ist ja von Marseille nur an Hertha.
Aber hättest du können übernehmen,
ja, Hertha
heisst
klar,
so. Ja. Gut, ich weiss nicht, ob er zu teuer war. Auf jeden Fall ist er dann so, ist er dann auch schon älter gewesen. Und dann ist er zu Deportivo Toluca. Und am Schluss, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist er ja, hat er noch ein paar Spiele für Locarno gemacht.
Den habe ich im Fall auch nicht mehr
auf dem Kopf. Eben, er ist wieder in den Süden zurück. Wir sind dort wahrscheinlich
also, so gut gefallen. Was man ja muss sagen, Hertha hat ihn schon übernommen. Aber sie haben ihn einfach gerade wieder verkauft. Das habe ich nicht gecheckt. Sie haben am 1. Juli haben sie 1 Million zahlt an Marseille, haben ihn übernommen und einen Monat später haben sie ihn nach Mexiko verkauft. Ich gehe mal davon aus, sie haben wahrscheinlich eine Kaufpflicht gehabt, sonst macht das ja ganz und gar keinen Sinn, oder? Außer ja, eben Hertha kann man natürlich viel zutrauen. Es ist
und damals war Mexiko noch das neue Saudi-Arabien gewesen,
ja, wahrscheinlich. Ja,
da haben die gar nicht so schlecht zahlt. Und
er ist ja dann nachher noch einmal zurück nach Europa gekommen, eben bevor er bei Lugano war, ist er noch nach Griechenland sogar noch spielen.
Nach das Gesamt. Habe ich nicht mal aufgeschrieben.
Ja, ja, aber so, es ist recht irrelevant,
glaube ich. Aber nicht zu Lugano.
Ja, Lugano, ja.
Ist auch schöner zu Lugano, oder? Wenn man
das ist ein riesiges Streitgespräch, was schöner ist.
Genau, ja. Ja, und spannend ist, die zwei miteinander, man verbindet sie halt wirklich miteinander, wenn man diskutiert, das ist wirklich ein kongeniales Duo gewesen. Und eben, klar, es hat ja das Mittelfeld gebraucht, wo die zwei ja dann beliefert hat mit Bell, aber jetzt und ich habe dann überlegt, so in letzter Zeit, was mir eingefallen ist an Top-Duos, die in der Schweiz Fußball gespielt haben. Und dann habe ich gemerkt, der heutige Fußball ist schon ein bisschen dazu ausgelegt, dass man ein Leihunterhalter ist. Und wenn ich jetzt momentan so die Schlagzeilen anschaue, gerade europäisch, dann redet man viel von einem Girassi in Deutschland oder von einem Kane oder auch von einem, logischerweise, von einem Haaland. Und es sind immer so Einzelakteure, wo spielen. Und von einem Sturm-Duo, wo zusammen funktioniert, ist bei mir das Letzte, wo ich im Kopf habe, so der Grafit und Dzeko von Wolfsburg. Geil, ja. Das sind so die Letzten, wo ich das Gefühl habe, doch, da sind beide so im Fokus gestanden und sind für die Überraschung damals für den Meistertitel gestanden.
Aber was ja, man halt muss sagen, bei Stürmer sehe ich halt recht
man spielt
wenig
heute in einem anderen System, oder? Also heute viel sind mit zwei Flügeln und einem Mittelstürmer, wo halt der Mittelstürmer dann wirklich so die prägende Position ist. Ja?
Also irgendwie letztes Jahr habe ich einfach so in der Premier League so mitbekommen, hat halt einfach Kevin De Bruyne sehr oft am Haaland aufgelegt. Und da hat man ein bisschen von dem geredet gehabt. Bei Kane und Son hat man ab und zu mal so ein bisschen geredet gehabt. Aber ja, wie du richtig sagst, das ist dann es ist ja eigentlich lustig, dass sie zusammen funktioniert haben, weil sie ja vor allem in der Anfangszeit beide einfach Abschlussspieler gewesen sind, dass das irgendwie überhaupt funktioniert hat, dass sich die nicht irgendwie in die Haare gekommen sind. Gut, einen hat keine gehabt, von dem her ist es nicht gegangen. Aber keine Ahnung, also ich habe das, ich staune, dass das so funktioniert hat und ja, also der Erfolg gibt nicht mehr als recht.
Ja, die Frage ist auch, sie haben beide offensive Kreativität gehabt, ohne Ende und halt auch nicht wahnsinnig viel für Defensive müssen machen zu dieser Zeit noch. Ja. Und da sind sie abgesichert worden, was heute halt wie auch der neue Spielstil wahrscheinlich auch der Erfolg hat, dass man das gar nicht mehr kann, weil heute sagt man ja, der Stürmer ist der erste Verteidiger.
Ja.
Und ja, vielleicht ist das schon ein bisschen mit dem neuen System und der Modernität vom Fußball ein bisschen zu schulden, dass es heute wie nicht mehr geht, dass man einfach zwei Nasen hat, die vorher Narrenfreiheit haben.
Ja, das ist wahrscheinlich schon so, ja.
Ja, ich würde eben, wie gesagt, dass also die Zahlen sprechen die Band und sie haben beim FCB eine Ära eingeläutet. Klar, finanziell natürlich auch ein bisschen unterstützt wurde damals von einer gewissen Gigi Öri. Aber ja.
Das Einzige, wo man leid tut, sie hat mit ihren Namens müssen in den Pool rein, wenn sie Meister wurden.
Aber sie hat einen Badeanzug angehabt.
Ja, zumindest, ja.
Genau. Ja, das sind doch die Bilder und so, wo man immer wieder ein bisschen in die Nostalgie, ins Schwärmen reinkommt, wenn man das hört oder sieht. Und ja, schon eben.
Ja, darum, was mir nur noch
die Kategorie, dass man so Sachen nicht vergisst.
Was mir noch irgendwie im Kopf war, als wir jetzt das vorbereitet haben, ist so ein bisschen, ich weiss nicht, ich konnte es nicht können recherchieren, weil zu dieser Zeit sind die Statistiken noch nicht mega gut. Ich habe nicht im Kopf, dass einer von denen oder beide mal extrem lang verletzt waren.
Nein, mich hat sich ein bisschen gewundert, dass der Jiménez nicht so viel Spiel gemacht hat, wo gerade bei Lugano.
Mm.
Also wahrscheinlich hat er schon eine kleine Verletzungen dazu gebracht, dass er nicht so viel gespielt hat.
Ja, also
wenn er gespielt hat, hat er auch getroffen.
genau. So einfach kann man das lösen, oder?
Ja, natürlich. Ja, nein, mir war auch nicht gewesen, dass sie gröber verletzt gewesen sind. Und das ja, ist halt schon eine wichtige Konstanz, vor allem in dieser Zeit vom Fußball,
dass man ja, wenn ich jetzt das aber so anschaue, da, wenn ich jetzt gerade reingeschaut habe, wegen also Super League, eben bei Lugano jetzt, hätte ich immer wirklich saumässig viel gefällt. Also ist mein Bauchgefühl, sehr falsch gewesen. Also ja, hat wirklich viel gefällt.
Und trotzdem viel Goal geschossen. Ja. Das ist das, was in
Erinnerung bleibt. Das ist das, was zählt, ja. Definitiv. Ja. Weil eben bei ihm ist es auch so ein bisschen ähnlich gewesen, wie der richtige Ronaldo. Irgendwie habe ich irgendwie schon auch, irgendwie jetzt, wo ich es gesehen habe, wahrscheinlich eben hat er ein bisschen mehr gefällt. Aber ich hätte jetzt bei Basel, hätte er, glaube ich, einfach viel mehr Spiel gemacht. Aber dort hätte er, glaube ich, auch wirklich weniger gefällt, hätte ich jetzt gesagt. Aber ja, also hätte er sicher weniger grosse Verletzungen gehabt, was ich jetzt gesehen habe auf den ersten Blick. Ja, schönes Duo, wirklich. Bleibt, glaube ich, recht lange in Erinnerung.
Ja, wir sind gespannt aufs Nächste. Vielleicht hat sich ja am letzten Spieltag eins rauskristallisiert.
Wohl. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht gerade so eins, wo ich reinwerfen kann, das Duo, aber vielleicht kommen wir in den einzelnen Spielen drauf. Es hat sicher auch ab und zu mal mehr, mal weniger Goal gegeben. Aber ich glaube, wir könnten gerade starten in der Runde 7. Wir starten gerade mit Lausanne gegen FCZ, wo auch das Auftaktspiel war zu dieser Runde.
Ja, gleichzeitig mit Wintisloh, gell?
Genau, also. Gleichzeitig, genau. Ja. Ja, wenn man zurückschaut, Zürich ist eigentlich in allen offensiven Statistiken massiv besser gewesen. Außer bei den herausgespielten Goalchancen. Sag jetzt einmal, es ist alles nichts für Feinschmecker gewesen vom Fußball. Also, da hat es drei, vier Goalschüsse gegeben insgesamt. Der FCZ, der mehr Chancen ein bisschen gehabt hat, also vier, hat Expected Goal-Wert von 1 gehabt. Also, das ist, und wenn ich die Chancen angeschaut habe, habe ich irgendwie einen Schlenzer von Marquesano in der ersten Halbzeit. Nachher auf der anderen Seite ein Schlenzer, der ein bisschen weiter weg war, vom Custodio, dann ein Volley vom Marquesano aus 16 Metern, der ein bisschen daneben war. Ja, also, es war einfach wirklich wenig los aus meiner Sicht. Und ich habe nach einer Stunde hat Matthew dann eine Chance gehabt, wo einen Weitschuss gemacht hat, wo der Letizia, der allgemein ein gutes Spiel hatte, noch konnte um den Pfosten lenken.
Also beide Keeper haben einen riesen Match gemacht, zu meiner Sicht.
Eben für das, dass sie wenig zugehören, haben sie trotzdem ein paar Sachen rausholen. Eben der Giger zum Beispiel hat in der 80. Minute einen schönen Volley aus etwa 25 Metern abgesetzt, wo der Brecher wirklich auch sehr gut gehabt hat. Aber das ist krasserweise der erste Schuss aufs Goal in der zweiten Halbzeit von Lausanne daheim. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt geht das wirklich 0-0 zu Ende. Und dann ist eigentlich die grösste Chance vom ganzen Spiel ist in der Nachspielzeit, schön, dass wir den Namen einmal sagen können, der Okoflex mit dem Freistoß, auf eine lange Pfosten. Und dort steht der Wallner ganz allein. Und der Letizia hat ihn aber dann wirklich schön über die Latte gelenkt. Ja, grösste Chance vom Spiel, eben nicht mega viel los, eben zwei, drei grössere Chancen. Zürich das dritte Mal unentschieden gespielt, jetzt in Serie.
Ja, das zweite 0-0 in dieser Saison. Also,
ja, es ist schon mehr als letztes.
Siebter Spieltag, das zweite 0-0. 0-0 scheint nicht so das Resultat vom Schweizer Fußball.
Ja, das ist so, ja, genau. Ja, der, ich glaube, Lausanne, ich weiß auch nicht, ob sie zufrieden sein können. Am Schluss ist der Mann hier hingestanden und hat gesagt, er findet es eigentlich nicht so schlecht, weil er in der Region Zürich anscheinend noch wohnt, dass er keine blöden Sprüche muss hören, die eine oder andere Richtung. Dann sind wir ja froh, wenn der Mann hier damit zufrieden ist.
Lausanne spielt resultatorientiert nach dem Trainer seinem Gusto.
Das passt,
wo er wohnt oder nicht.
Finde ich gut, ja.
Kann man so machen, oder?
Genau. Ja, und eben, du hast gesagt, gleichzeitig war ja noch ein anderes Spiel gewesen.
Ja, auch mit Lausanner Beteiligung. Einfach das kleine Lausanne. Das ist da Lausanne Uschi, der in Winterthur gespielt hat. Ja, auch da sehr viel Kampf. Man hat Winterthur gemerkt, sie probieren es. Es hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Und Slow habe ich eigentlich sehr, sehr harmlos empfunden. Ja, also, ich glaube, in der ersten halben Stunde ist wirklich nichts los gewesen. Man hat sich abgetastet, man hat versucht und so. Und dafür nachher, oder? Ich meine, ab der 30. bis zu der 45. Minute, das ist eigentlich der Match gewesen, ja, in diesen 15 Minuten, wenn man es so sagen will. Ja. Ja, in der 31. Minute habe ich notiert, dass eigentlich der Gantenbein viel zu weit flankt. Also, ich bin nicht sicher, ob er das so hat wollen, weil es hat so ein bisschen komisch ausgesehen. Die Flanke wird einfach länger und länger und eigentlich nicht im Strafraum, sondern über den Strafraum drüber. Ja. Ich weiss nicht, ob er den Chat ihn auf dieser Seite gesehen hat. Ich mag es mal bezweifeln, aber ja, egal. Auf jeden Fall steht dort der Chat ihn und der macht dann etwas, was man eigentlich auch nicht so oft sieht im Fußball. Er flankt nicht mal. Mhm. Er spielt einfach den Ball in die Mitte, klar, dort, wo es gefährlich ist im Strafraum, den Ball rein. Und von mir aus gesehen ist es weder eine gute noch irgendetwas, das kann man nicht mal Flanken nennen.
Ja.
Und ja, in der Mitte stehen dann die Giusto und der Türkes hinten dran, beide eigentlich allein. Mhm. Ja, da finde ich auch das Abwehrverhalten, da kommen wir so später auch noch ein paar später auf Abwehrverhalten bei gewissen Abwehr, bei Ecken und bei Flanken. Ich weiss nicht, ob man das nicht trainiert. Es ist mir ein bisschen aufgefallen an dem Spieltag.
Extrem vor allem.
Katastrophal.
Mich hat es irgendwie gedacht, vor allem auf eine zweite Pfosten, auf eine lange Pfosten, dass dort immer einen allein steht. Kommt, eben, haben wir nachher auch noch, eben, im ersten Spiel auch schon. Ja.
Ja, irgendwie stimmt das mit der Zustimmung, also mit der Zuständigkeit da hinten und vorne nicht. Auf jeden Fall, ja. In der Mitte rutscht dann die Giusto über außen ist, was mir natürlich gefällt. Und dann schlänzt so halb in lange Ecke und ja.
Also, es war irgendwie so eine Mischung zwischen Ausserrist und Hacke. Ich weiss nicht
genau, was es ist. Ich weiss auch nicht, wie er das selber wie er das geschossen hat.
Nein.
Aber das passt zum Spiel und meint, dann steht es 1-0 für Winterthur. Eben, fast interessant. Der Türke hat ja fast noch reingepusht. Das habe ich spannend gefunden. Sie sind so weit zusammen zu nahe gewesen, fast.
Ja, ist immer gefährlich.
Ja. Aber ja. Und dann, hat man gedacht, jetzt könnte man denken, da kommt ein besseres Spiel. Und Slow hat dann, glaube ich, eine Chance gehabt in der ersten Halbzeit. Und, also, Ecke. Aber auch wieder da, oder? Der Post steht ganz allein im zweiten. Ich weiß nicht. Ein Innenverteidiger mit dieser Größe, dürfen wir den einfach so allein lassen?
Ja, lustig ist noch, am ersten Pfosten steht ja irgendwie der Jankiewicz, der unter dem Ball durchgeht. Und eben wirklich bei ihm niemand. Und ja, der steht wirklich eigentlich vor dem Goalie. Das ist schwierig.
Ja, und so ist Goalschießen natürlich einfach.
Ja, genau.
Und dann kommst du aus dem Nichts raus als Loch und steht zu einem 1-1. Aber es ist dann nicht lang gegangen. In der 40. Minute die Giusto in der Mitte auf den Latayev. Der wird dann noch gefoult.
Genau, genau.
Und das ist aber schlussendlich egal, weil der Türkes steht hinten dran. Auch da wieder, oder? Latayev in der Mitte, der Türkes. Sie sind, Winterthurer sind in dieser Position immer im Strafraum hinein, wo es gefährlich ist. Sie haben dort Personal gehabt, immer viel Personal gehabt. Das finde ich, ja. Das finde ich spannend. Also, sie haben wirklich auch versucht, in die gefährliche, gefährliche Zone reinzukommen und dort etwas zu machen. Mhm. Und das hat in dieser 15 Minuten sehr gut funktioniert. Und der Türkes haut nicht rein. Und, ja.
Ich habe nur überlegt, wenn du Latayev, man kann darüber streiten, ob es ein Foul war oder nicht. Ich hätte jetzt gesagt, eher ja. Darfst du im Strafraum innen Vorteile laufen? Ich bin eigentlich der Meinung, nicht. Ich habe irgendwie so gedacht, eigentlich haben sie ja Glück gehabt, dass sie es nicht abpfiffen haben. Es wäre noch geil gewesen, wenn der VAR gekommen wäre und gesagt, hey, es ist Penalty. Wäre ja eigentlich, also, recht bitter, oder? Aber ich weiss es nicht. Ich bin.
Gut, es ist so schnell gegangen nach Foul und am Schuss, dass er wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit gehabt hat. Und dann hat er einfach gedacht, ja komm,
voll, ja.
Weil, wäre der Trainer von Winterthur gefragt, willst du lieber Penalty oder das Goal, hätten sie wahrscheinlich das Goal genommen. Wobei bei Penalty ja wahrscheinlich noch eine gelbe Karte dazugekommen wäre. Also, ja, kann man selber diskutieren. Aber
ja, klar.
Ja, und dann ist der Match fertig gewesen. 2-1. Zweite Halbzeit ist gar nichts los gewesen.
Zwei Vitschers.
Es ist nichts gekommen. Gut, Latayev hat noch einen Lattenschuss gehabt. Das habe ich mir noch notiert. Also, dort hätte man den Sack können zumachen. Und ganz, ganz am Schluss läuft der Dano noch auf einen Keller, der ja übrigens neue Nummer 1 ist bei Winterthur. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, der Kuster hat eigentlich sehr gut gehabt.
Ich bin noch erstaunt gewesen. Also ich glaube, wahrscheinlich der Keller ist ja schon der talentiertere, strahlt irgendwie auch schon recht gut hier aus, muss ich sagen.
Gut, der Kuster hat das selber gemacht.
Hat das also gemacht.
Eigentlich hat sie da gar keine Wichtigkeit gehabt, da irgendwie etwas zu ändern.
Hat mich auch erstaunt, ja. Und eben vor allem, dass du halt jemanden, der ausgelehnt ist, und du ja keine Kaufoption wahrscheinlich hast, lass spielen, eben, dann hast du natürlich deinen Einsatz, den du hast eigentlich. Also Kuster wird so an Wert verlieren. Und, ja.
Böse Zunge behauptet, der Rahmen kennt den Keller aus der U21. Und,
ja, das kann sein. Das kann sein.
Ja, lassen wir es noch nicht.
Genau.
Auf jeden Fall, ja. Und dann war das 2-1 Tatsache gewesen. Und spannend, Winterthur. Viel Punkte schon in dieser Saison. Mhm. Haben sich in der oberen Tabellenhälfte festgekrackelt. Mhm. Kann man, glaube ich, sagen, sie sind gut eingekauft. Stand jetzt.
Ja, ich glaube, das haben wir ja schon gesagt in der Vorschau.
Haben sie immer schon gewusst.
Wir haben es immer schon gewusst. Wird jetzt auch immer so bleiben. Nein, also mich hat es auch gedacht, dass ich glaube, in der Breite, also eben viel breiter wurde. Man kann etwas anderes noch reinbringen. Türkes geht, funktioniert gerade, dunkt es mich. Die Giusto. Ja, ist die Frage, wenn ich in irgendwie IB oder irgendjemand Grösseres noch wegkauft. Aber ich finde, das ist ein sehr toller Spieler. Wahrscheinlich wegen dem Körperlichen ist er wahrscheinlich jetzt noch nicht so beliebt auf dem Markt, aber toller, wirklich super Fußballer.
Ja, und eben, sie haben mit Jankiewicz, Zuffi und vor allem auch mit dem Stielhardt auch defensiv sehr Routine gewonnen und Stabilität bekommen. Ja, also eben, es wird spannend sein, Winterthur weiter zu verfolgen.
Sicher, ja. Wenn wir von spannend reden und Werbung für den Fußball, können wir beim nächsten Spiel, obwohl es irgendwie ein Samstagabendspiel war, sicher nicht unbedingt darüber reden. Es ist ein bisschen darum gegangen, wer rehabilitiert sich nach dem Cup aus. GC, der gegen Sion rausgeheilt ist, und St. Gallen, der gegen Delemont rausgeheilt ist.
Wir haben ja gesagt, oder GC spielt wie eine Unterklassiker, das könnte die Chance sein von GC.
Genau, ja.
Sie haben ja wirklich wie eine Unterklassiker gespielt.
Ja, definitiv. Und es ist wirklich keine Werbung für den Schweizer Fußball gewesen. Es war erstens ein katastrophaler Rasen gewesen, weil natürlich vorher extrem wichtiges Konzert dort war, in dem Nicht-Fußballstadion. Es hat fast keine Zuschauer gehabt. Zum Glück ist es gegen St. Gallen gewesen und nicht gegen Stade Lausanne-Ustisch. Es wären wahrscheinlich, gefühlt 1000 Leute in dem Stadion gewesen. Finde ich einfach mega schade, oder?
Also, hat übrigens zwei Slow-Fans gehabt im Winterthur.
Hat es doch gehabt. Ja, das ist gut.
Also, man hat, eine Wattland-Fahne gesehen im Gästefansektor und hinten dran sind zwei Leute gestanden.
Das ist gut. Es hat immerhin zwei gebraucht, um die dort hinzubringen. Sonst wäre einer gekommen. Ja, und das Spiel hat sich auch irgendwie so, ein bisschen so angefühlt am Anfang. Eben alle haben natürlich gesagt, du, wir können nicht am Rasen die Schuld geben, es haben beide die gleiche Voraussetzung. Es hätte auch nicht geholfen, aber der Rasen natürlich. Und es hätte eigentlich müssen ein Kuddelmuddel sein, um ein Goal zu machen. Es war wieder eine Ecke gewesen. Und das immer wieder.
Corbiano, und wir sind auch wieder beim Corbiano, wenn man von GC berichtet,
wenn man schützt. Wenn man schützt, ja. Und ich habe, glaube ich, jedes Spiel irgendwie getestet oder den Fehler aufgezeigt. Der Seko ist dann am langen Pfosten, das Mal aber offensiv und das Mal mit einer positiven Aktion, wo am langen Pfosten wirklich einfach auch zu viel Platz hat, in die Mitte köpfelt und ja, Ziggy, sieht schlecht aus, wehrt den Ball ab, eigentlich über seine Verteidiger rein, zurück und dahinter steht einfach der Dengue und muss nur noch einnicken. Ja, der muss entweder hinter das Goal oder abfangen oder was auch immer. Also dort hat sicher der Ziggy sehr, sehr schlecht ausgesehen. Ja, nachher
aber
ist das.
Aber eigentlich ein Hohn, wenn man das Spiel anschaut, oder?
Natürlich, natürlich. Eben, unmöglich eigentlich, oder? Und nachher hat sich dann irgendwie aber St. Gallen ja wieder gefangen gehabt und in der Nachspielzeit von der ersten Halbzeit. Ich musste ein bisschen die Augen reiben oder noch eins zurückspulen, ob das wirklich der Fasli war, dort auf der Aussen. Der hat ja fast in Zinedine Zidane-Manieren sich gedreht und ist dann entlang von der Grundlinie gelaufen und hat den Ball scharf in die Mitte gespielt. Der Ball rutscht am Von Moos eigentlich durch die Beine durch. Er ist allein vor dem Goal. Den muss er hundertprozentig machen. Klar, Boden nicht optimal, um den flach zu spielen. Von Moos lamentiert nachher noch, als er irgendwie den Ball noch miteinander schauen hat, weil ich weiss nicht, wo also er hätte einen wollen. Also, es war genial gespielt von Fasli und Von Moos ist dort einfach eben entweder ein bisschen zu wenig konzentriert oder vielleicht ist wirklich einfach irgendwie gerade irgendwie so ein Ed Sheeran-Ticket noch gelegen, wo es nachher drüber geholpert ist. Ich weiss es
aber
nicht.
Schon, oder du spielst gegen ein GC, wo ja wirklich jetzt keinen Fuß vor das andere bekommt und in der ersten Halbzeit und es steht 1-0 für ja. GC, wenn du in die Pause gehst. Also,
ja, aber ich meine, es ist
es ist ein Göpfeit-mässig, oder? Der Underdog hat eine Chance, nützt sie irgendwas Kuddelmuddel und dann geht das Ding rein. Und es ist mir schon ein bisschen wie ein Göpfspiel in sich, und St. Gallen drückt und gemacht und da. Und ja, wenn du den Sättigen nicht machst,
wird ja, und in der zweiten Halbzeit ist ja das gleich weitergegangen, oder? Also, so nach 60 Minuten, in der 65. Minute habe ich einen Schuss vom Witzig, von der Strafraumgrenze, wo dann aber auch der Hammel gut getreten ist. Man hat einige Chancen kreiert irgendwie am Schluss, aber einfach, man hat's nicht angebracht, irgendwie ganz, ganz klare Chancen rauszuspielen. Und darum hat es natürlich auch so müssen sein, dass das Goal nachher nicht ein Riesentopf ist, sondern eigentlich eher ein bisschen aus Aussetzer besteht. Also der Indica hat da kräftig mitgeholfen, also ein Aussetzer.
Zweimal sogar,
genau, ja. Eben ein Aussetzer beim Spielaufbau, Ballverlust. Nachher hat er das natürlich wollen retten, ist zurückgerannt. Am Ende kann er ihn dann nicht klären, der Fasli, wo der Schuss abgibt, oder ich weiß immer noch nicht genau, ob es ein Steilpass war, wo dann halt einfach, wo der Indica eigentlich noch könnte klären auf der Linie. Und auch dort, also dort habe ich ein paar Mal die Wiederholung angeschaut und dort könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wirklich der Ball, wo er holpert und runterkommt, dass der weniger aufkommt, als er denkt und darum den Ball nicht trifft. Eben vielleicht wirklich auch so beim Von Moos und dann, ja. Da haben wir eigentlich vielleicht eine ausgleichende Gerechtigkeit. Einer trifft den Ball nicht zum Klären und der andere macht ihn nicht. Und dann ist halt 1-1. Und nachher.
Ich meine, das Schöne ist ja an dem Goal. Klar, man kann den Dika rausheben, weil er halt zweimal Bock schießt in dem Sinn. Aber was immer das Schöne ist, St. Gallen spielt sich die Chance aber auch schön raus, weil der Doppelpass mit dem Mosakolo und dann eben der Pass zum. Sie machen eigentlich mega viel richtig.
Natürlich.
Wirklich am Schluss noch der letzte Zwick. Und auch hier, aber es sieht halt einfach glücklich aus.
Ja.
Schlenzer oder was auch immer das war vom Fasli. Ja. Aber ja, es braucht halt manchmal einfach auch ein bisschen Glück im Fußball.
Sicher, ja. Und nachher hat St. Gallen ganz klare Druckphase gehabt. Du hast auch gemerkt, sie müssten jetzt das Spiel gewinnen. Ich habe 5 Minuten später, in der 75. Minute, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass der Abels noch auf dem Feld sein darf. Ist für mich eine ganz klare rote Karte, die nachher auch zu einer Rudelbildung kommt. Es ist eben gestrecktes Bein ihm auf den Knöchel. St. Gallen hat für so Sachen schon zweimal rot bekommen, letzte Saison. Also habe ich wirklich nicht verstanden, dass man den nicht vom Platz nimmt. Wäre dann natürlich wahrscheinlich dann noch einmal, also dann hat es dann wahrscheinlich jemand gelangt für St. Gallen, weil eben sie haben dann wirklich noch einige Chancen gehabt. Ich habe zum Beispiel in der 80. Minute haben sie sich noch einmal so super durchkombiniert, wo der Witzig, den ich einfach da über das Goal leite, wo ich muss sagen, ja, dort müsstest du nicht zumindest aufs Goal bringen. Und ja, wir haben jetzt viel über St. Gallen geredet, aber ich kann wirklich nicht viel über Kitze sagen. Das Einzige, was ich kann sagen, der Schabani ist eingewechselt worden für Gorbianu. Wir haben ja gesagt,
Die zwei.
Aber man hat den Gorbianu dann geschützt, dass er nicht noch graue Haare bekommt, wenn der Schabani wieder eine Chance von ihm vergibt, die er schön aufgelegt hat.
Wie fühlst du dich als Gorbianu, wenn du in dieser Mannschaft spielst und es funktioniert einfach nicht und du bist mit deiner Qualität eigentlich so viel zu gut?
Ja, ich glaube, da wird vielleicht im Winter entweder jetzt da eine Lösung oder er läutet am Totti Gomesso, er wird mit ihm in der U23 spielen, bei den Wolves wieder, ich weiß es nicht. Also man muss ja sagen, das Team selber wäre ja grundsätzlich nicht schlecht, eben, es ist alles wirklich neu, aber es ist auch so ein bisschen Ratlosigkeit dabei. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, die Kommunikation von Berner, jetzt wieder eine Kommunikation, die mega positiv ist, vor dem Match, nach dem Match. Ich verstehe
es nicht. Die 3-4 Tage Mallorca haben ihm gut da.
Habe ich nicht mitbekommen. Den klatschen Draht habe ich nicht gelesen. Aber in dem Fall, okay. In dem Fall Eimer saufen tut in dem Fall der Stimmung auch gut. Ja, aber eben, jetzt haben wir eigentlich fast zu viel über das Spiel geredet, weil so gut ist das wirklich nicht gewesen.
Ja, dann gehen wir doch zum nächsten.
Das oder? Ist, ja. Von einer Seite recht gut gewesen, von der anderen auch etwas ähnlich schlecht.
Also du redest jetzt vom Sonntag, von Invertal gegen Basel.
In der Tat, ja.
Ja, aber schön, mal das Positive vorweg. Winterthur hat endlich daheim spielen. Und sie haben auch gespielt wie ein Heimteam. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat.
Vielleicht.
Das Stadion ist fertig. Es hat herzig ausgesehen, schön ausgesehen.
Voll gewesen.
Ja. Und dann hat Iveta gespielt wie ein Heimteam mit guten Chancen. Klar, eben Lungoi, SPDS, Tazar, das sind gestandene Superleague-Spieler. Und wie wir wissen, Iveta hat schon noch ein bisschen eingekauft. Basel hat auch eingekauft. Also es waren wie so Mannschaften, die man jetzt, wenn man vor 2 Monaten aufs Kader geschaut hat, hat man wahrscheinlich das Gefühl gehabt, was? Das sind die gleichen Mannschaften. Mhm. Und bei Iveta scheint das schon ein bisschen besser zu funktionieren mit der Integration von der Neuen. Wobei eben auch spannend, das ist mir gar nicht irgendwie aufgefallen, erst am Schluss, und dann ist ein bisschen die tragische Figur fast noch geworden, der Aufstiegsheld, der Beyer, der ja praktisch aus allen Trankdanten gefallen ist, also ich meine, der spielt fast nie, und jetzt ist er reingekommen, und am Schluss, verursacht er sogar noch eine Penalty. Also bitter, das ist für mich auch so ein bisschen ein Zeichen, oder? Ich meine, du hast eine Aufstiegsmannschaft, die ja eigentlich es verdient hat, in der Super League zu spielen, und von denen spielt, außer dem Goalie, spielt wahrscheinlich nicht mehr viel.
Nein.
Das ist die Kehrseite von der Medaille von Iverdo. Aber eben, wie gesagt, sie haben den Match den Stempel aufgedreht und aufgedrückt. Und ja, dann 12. Minute Ecke vom FCB. Da ist immer spannend. Martin, wenn du kommst eine Ecke daheim, die ist sowas von ungefährlich. Dann nimmt Martin den Ball, kickt raus. Und der Tazar verhält sich geschickt. Steht vor den Träger her, der Träger sieht dann aber auch schlecht aus, wie der Tazar dreht sich und das hat er wie nicht auf dem Schirm. Komisch, dass ein Stürmer sich dreht, oder?
Ja, geil, das ist unmöglich.
Normalerweise läuft er ja dann die andere Richtung. Und ja, da sieht er nicht gut aus. Und nachher finde ich auch interessant, das Sprintduell Träger ohne Ball gegen Tazar mit Ball ist sehr ausgeglichen und auch die Rolle von Fabian Frey muss man mal genauer anschauen, weil der trabt wirklich nur, der verliert ja 10 Meter auf den Tazar mit dem Ball. Ja, und klar, am Schluss chippt er ihn dann wunderschön.
Den musst du dann noch so machen dort. Also, ich meine, eben Sprintduell, ich hätte, wenn mich jemand gefragt hat, hätte ich jetzt das auch nicht gesagt, dass der Tazar so viel schneller sein sollte als der Träger. Aber klar, und dann den so machen, dort habe ich gestaunt gehabt, dass der als er so super abschließt. Und ja, bei Luzern zu wenig gut offensichtlich. Ich weiss nicht, wenn ich so Spieler von Luzern anschaue, ob da ein Tazar nicht noch rein würde passen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja,
es sind halt andere Systeme und ich glaube, bei Iverdon spielt er auch auf einer anderen Position, hat seine Freiheiten und die nützt er.
Ja.
Sind sehr gut. Auf der anderen Seite hat Basel wenig Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, aber die sie gehabt haben sie dann auch genützt. Finde ich auch schön. Demir, der da viel Zeit hat auf der rechten Seite, spasst in die Mitte. Der Jovanovic, der mega cool hat, lässt prallen und der Malone, der dann trifft. Klar, da ist auch noch irgendetwas mit einem möglichen Foul vorher, aber das schön rausgespielt, finde ich.
Darf ich jetzt sagen, dass der Jovanovic wirklich schöne Vorlagen gibt? Du hast mir letztes Mal im Köpfspiel gesagt, er hat jetzt erst zweimal, jetzt ist das dritte Mal. Darf man jetzt ja, schon sagen.
Darum finde ich es spannend, oder? Ich meine, da merkt man schon, gewisse Automatismen sind ja, da. Also, ja, die funktionieren voll schon. Und das kann nicht nur einfach an dem liegen, dass die Mannschaft nicht eingespielt ist.
Nein.
Aber defensiv, finde ich, kann man schon darüber diskutieren, ob da doch das eine oder andere Kommunikation noch nicht ganz gestimmt hat. Weil, ich meine, 3 Goal gegen Iver, da musst du dich schon ein bisschen hinterfragen.
Ja, ja, sicher.
Ja, und eben der Tasa, also das nicht immer aktiv gewesen, die ganze erste Halbzeit immer wieder versucht und gemacht und da und ja, eben, meine, was war die 47. Minute, kurze Ecke von Tasa, noch eine Tasa-Chance, ja, auch wieder eine riesen Chance, gell, und dann Flanke vom Lungoi und der Lisero steht ganz allein am zweiten Pfosten, also auch da wieder Zuteilung, weiß nicht.
Ja, also ich verstehe es auch nicht. Klar, ja, ja, aber ich muss sagen, Lisero ist natürlich ein neuer Spieler, ist jetzt auch nicht per se der Grösste, oder? Mit 1,75. Vielleicht vergisst du da irgendwie wegen dem, aber ja, es darf dir wirklich nicht passieren. Also eben so oft, wenn ich jetzt nach einem stehenden Ball am zweiten Pfosten niemand gesehen habe, dann denke ich einfach, stelle irgendeinen Mann den zweiten Pfosten hin, halt. Einfach, ich bin nicht mega Fan von dem, weil er ist immer im Weg vom Goalie, aber ist immer noch besser als das. Also das war wirklich nicht zum Anschauen gewesen.
Ja, ja, dann steht 2-1 für Iver da, verdient.
Ja, und
kommt eigentlich das, was man denkt, okay, ja, jetzt kann sie wieder, weil Basel nicht viele Chancen hat, dann muss man halt ein bisschen helfen. Und das hat sich auch der Goalie gedacht, der macht auch, der denkt, ja, dann kriege ich mal ein bisschen aus, geht am Weg auf die Füße. Ja. Und der macht natürlich einen sensationellen Schuss.
Ja. Der ist Pech natürlich, der ist wahnsinnig gewesen, ja.
Das ist auch geil. Die Situation finde ich auch cool. Ich meine, der Ball prallt an die Pfosten und der Martin steht 2 Meter nebendran und nimmt ihn so mega lässig, cool mit der Brust, nimmt ihn so an. Und
das wäre nicht passiert, ja.
Ah ja, gewusst, dass nicht passiert.
Immer gewusst, ja.
Also für mich ein bisschen Szene von dem Spiel. Ja, so voll, voll. Ja, ja, wir haben schon Glück. Ja, wir drehen das Ding schon irgendwie. Ja. Und nachher ist es spannend, oder? Du hast eine riesige Chance und daraus auf passiert etwas. Und das ist beim 3 also genau das Gleiche gewesen, oder? Der Mahiu, der den Pfosten trifft.
Ja.
Und eine Sekunde später macht es dann besser mit dem Kopf nach einer Ecke.
Nach einer Ecke Standard, natürlich. Kein Gegenspieler wieder. Ja,
unmöglich. Auch wieder ganz allein dort, oder? Ja. Also ja, eben, Zuteilung. Eben, wenn wir nicht diskutieren. Ja,
absolut.
Und das ist eine Waffe, wie man sieht, gegen Mannschaften einfach wie der FCB. Zukünftige Gegner vom FCB Standards oder allgemein Standards in der Super League, ich weiss nicht, eben, können wir mal ein Thema darüber machen? Wie verteidigen wir den Ecken? Wobei.
Einfach nicht so. Ich kann einfach das Video laufen, so macht man es nicht und kann da eigentlich von dem Spieltag schon sehr viel zusammenschneiden. Genau.
Ja, und da habe ich vorher ein bisschen gespoilert, dass es nicht ganz so unspannend war in der Schlussphase, hat dann der Trainer, der Shelly Bam, das Gefühl, ach komm, wir bringen doch noch unseren Aufstiegsheld, der Beye, und ja, nicht, dass es vorher klar macht, nein, er ist da hinten ein bisschen rumhuseln, das Hemd im Strafraum.
Ja.
Ja, 87. Minute Penalty, Augustin zum 3-2, aber es ist nicht mehr als Resultatkosmetik gewesen, weil Basel einfach nicht fein war, da noch eine richtige Reaktion zu zeigen, finde ich. Und man hat es einfach über sich ergehen. Und das ist das, was mir als Trainer vom FCB ein bisschen Sorgen machen würde, die Art und Weise, wie man verliert.
Ja, und eben, ich meine, wie gesagt, ich meine, wir haben lange jetzt auch schon gesagt, du eben, man muss sich einspielen, bla bla bla. Eben, es liegt jetzt nicht an dem. Eben, also jetzt muss man wirklich irgendwann mal sagen, du, schau, jetzt muss da ein Schub kommen. Weil es ist alles andere als unverdient, dass der Sieg war. Ist eben eigentlich auch statistisch ist alles, spricht für Iver da, ein Aufsteiger, der, ja, klar, nicht das halbe Team verkauft hat, aber halt einfach auch viele neue dazugehalten hat. Und,
aber schön, dass du die Statistik ansprichst, weil es sind ja noch 2 andere Matches am Sonntag und dort hat die Statistik auch sehr eindeutig immer für eine Mannschaft.
Oh ja, das ist so.
Aber haben beide auch gewonnen.
Nein, also beim ersten Match
schon,
ja,
oder?
Beim ersten Match schon, ja. Da hat der Meister IB gegen Lugano gespielt. Vielleicht kann man da noch erwähnen, sie haben ja unter der Woche noch beide gespielt. IB ja
eins. Ist auch fair, dass beide gegeneinander spielen.
Genau, finde ich auch. IB hat zwar 2 Tage mehr zum Regenerieren gehabt, aber ja, man hätte es ja nicht später ansetzen können, das Spiel. Es ist der späteste Slot. IB gegen Leipzig 3-1 verloren daheim. Lugano daheim 0-0 gespielt gegen Bodo Glimp, also beide daheim auch gewesen. Das ist sicher auch fair, dass man nicht noch gross hat müssen reisen. Ich finde, man hat die Europa-League-Spiel gemerkt bei Lugano. Die sind irgendwie recht müde gewesen und ich glaube, es liegt nicht nur an diesen zwei Tagen weniger Zeit, sondern einfach, ja, hat es einfach nicht so geklappt. Am Anfang hat das eigentlich noch gut ausgesehen. Viele Zweikämpfe, hat einfach ein bisschen Paroli geboten, aber jetzt nicht grosse Chancen rausgespielt. Und nachher passieren einfach gewisse Fehler, wo man muss sagen, das kannst du halt gegen IB nicht leisten. Also, der Mahles ist komplett unbedrängt auf dem Flügel, auf dem linken Flügel, flankt den Strafraum. Haidari rutscht steht noch am Ball vorbei. Also, eben, ich glaube, jeder Juniorentrainer sagt, wenn der Ball klären willst, entweder haust du ihn auf die Tribüne rauf oder bleibst weg und bleibst beim Spieler. Er hat keine von diesen Sachen gemacht, sondern ist am Ball vorbeigerutscht und hat sich auf den Hosenboden gelegt. Und natürlich, wenn der Enzame im Strafraum kann, einen Ball annehmen, ja, dann haut er ihn rein, kann auch der Arrigoni gar nichts dagegen machen. Und nachher hat man Ctrl-C gemacht und Ctrl-V 10 Minuten später, also Copy-Paste. Es war einfach ein anderer Spieler auf der linken Seite. Der Ulysse Garcia, wo man weiss, er kann flanken, auch komplett unbedrängt. Zweiter Pfosten, kennen wir das Thema. Dort ist der El Waffi gestanden, wo schon nach
der Satz ist von Arrigoni, der genau. Ja letztes Mal ausgelassen
genau, schon nach 22
von Janko auch nicht so schön ausgesehen hat. Aber eben.
Ja, definitiv, genau. Und eben dort ist der El Waffi gestanden, eben nicht gestanden, an der zweiten Weg gestanden von Monteiro und der macht einfach das 2-0. Der ist eine halbe Stunde gespielt und 2-0 hinten. Denkst du, hey, was machen wir jetzt da? Dann haben sie gesagt, wahrscheinlich, jetzt tun wir mal die linke Seite fixen, dass als dort keine Flanke mehr herkommt. Ja, der hat halt, fünf Minuten später, Meshak Elia gesagt, ja gut, dann kommen wir halt über rechts, Flanke dort rein. Ja. Ensame kommt vor dem Meierball. Ja, es sind am Schluss 3 Schüsse aufs Goal. 3 Goal. Ja. Am Schluss,
meisterliche Effizienz.
Meisterliche Effizienz und auf der anderen Seite zweieinhalb individuelle Fehler. Man hätte jetzt da können sagen, der Mai muss vor dem Stürmer am Ball sein, obwohl das würde ich jetzt eben nicht ankreiden. Gegen Ensame ist das einfach nicht mega schwierig. Und ja, dann bist du 3-0 hinter nach 37 Minuten. Was machst du?
Völlig verdient. Also,
völlig verdient.
IB hat gezeigt, dass sie... klar, beste Mannschaft sind in der Schweiz mit der ersten Halbzeit. Meine Lugano ist jetzt nicht irgendjemand. Aber da haben sie einfach mal schnell gezeigt. Und vor allem eben, hockst auf der Bank, hockt einfach ein Iten, ein Gonvula. Also es ist schon auch ein Imeri ist ja verletzt. Also es ist krass. Heftig. Und die haben ja unter der Woche auch gegen Salzburg können mit dem Sturm spielen. Jetzt spielen sie gegen Dings mit Ansame. Ich glaube, gegen Leipzig irgendwie 2 Minuten hat auf dem Feld gestanden. Das war auch hässig gewesen. Und dann kommt er rein und schießt 2 Kisten.
Yeah.
Also schon krass, oder?
Ja, oder eben auch Lacomi, der ja eigentlich so ein bisschen als Riederersatz gilt. Aber man hat natürlich auch einen Ugrinic, der endlich in der Mitte spielen kann, was ihm sicher auch gut tut. Aber was hat der Lugano gemacht? Lugano hat dann eine riesen Chance gehabt und hat wirklich wunderschön durchkombiniert. Vor der Halbzeit noch der Alice, da steht er plötzlich irgendwie allein vor dem Radjobi. Ich glaube, der Steffen hat den Pass gespielt gehabt. Wo der Radjobi dann wirklich auch mit wenig zu tun, der wirklich super hebt und zeigt, dass er auch ein guter Goalie ist, auch wenn er wenig zu tun hat. Und ja, ich meine, das hätte ja dann wieder ein bisschen Hoffnung geben zu einem wichtigen Zeitpunkt. Ja, da war Pause.
Die zweite Halbzeit ist ja relativ schnell erzählt,
ja, oder? Sehr schnell erzählt. Jetzt hat es einfach eine Ecke gegeben, wo der zweite Ball zum Lustenbergen kommt und man denkt, also wenn einer 132 Spiel lang keinen Topf schießt, macht er jetzt sicher auch keinen aus 25 Metern und dann haut er den einfach in die Ecke rauf. Noch nie gesehen von Fabian Lustenberger, ob in dieser Zeit bei Luzern oder bei Hertha, also so etwas habe ich noch nicht so viel gesehen.
Aber wenn du so viel Platz hast und der Ball zu dir kommt, also...
Klar. Und es ist irgendwie auch schön für ihn. Man hat gemerkt, es gönnen sie ihm logischerweise alle. 4-0, diskussionslos. Aliseda hatte noch eine zweite Chance gehabt mit dem Kopf. Geht drüber, ist schwierig gewesen, mit dem Kopf nehmen. Und in der 80. Minute später, nachdem, hat es einen Doppelpassversuch gegeben. Und ja, an der Strafraumkante von IB und der Jimmy Gani hat dann einfach irgendwie mit einem IB-Spieler eigentlich Doppelpass gespielt und glaube irgendwie, es hat ausgesehen mit der Wut im Bauch abgeschlossen und leitet eine flache Ecke rein.
Aber ich habe lustig gefunden, wie er sich gefreut hat über das Goal.
Ich aber es war irritierend. Gewesen, ja, es
nein, wahrscheinlich hat er selber das Goal geschossen und eine Freude gehabt, dass er das Goal geschossen hat. Vielleicht braucht er das, aber beim Stand von 4-0 oder 4-1 schiessen.
Ja, klar. Also eben, es ist dann, ist ein klares Spiel gewesen, eben, wie du gesagt hast. Sehr, sehr, also in jedem Bereich.
Dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel.
Genau, wo auch die Statistik
klar, auch sehr klares Spiel gewesen. 11-1 Ecke, glaube ich, irgendwie 28-8 Schüsse.
Genau.
Ja. Und am Schluss verlierst du 2-0 aus Sicht von Servette. Mhm. Aber es war schon krass gewesen, wir im Stadion gewesen und das Gefühl gehabt, Servette hat so viel individuelle Klasse, aber die haben sie einfach irgendwie nicht richtig auf den Boden gebracht, also aufs Spielfeld gebracht. Mm. Weil, wenn Luzern einen Angriff gehabt hat, das wie ausgesehen, hat Hand und Fuß. Bei Servette hat es so ein bisschen ausgesehen, als würden sie einfach versuchen, irgendwie. Und ich meine, also in der ersten Halbzeit, sie hatten ein paar Schüsse gehabt und ein paar sind wirklich also fast zum Ecken raus. Also, durchgefahren ist ganz anders. Sie haben gute Chancen gehabt, definitiv. Vor allem Stefanovic, der wieder zurück ist, hat ein paar ganz gute gehabt. Da hat man gemerkt, dass er eben nicht den Killerinstinkt hat, sondern dass er eher der Assistgeber ist. Aber zum Vorannahmen von Servette hat von Anfang an den Ball bestummen und Luzern ein Goal geschossen. Das ist sehr, sehr,
sehr schnell auch schon.
Ja, ich meine, nach 7 Minuten der Haas mit einem schönen Pass auf den Dorn, der läuft allein Strafe rum und dann scharf in die Mitte. Mm. Und ich glaube, der Bolla wird irgendwie irritiert vom Frick.
Ja, der Hilliger
von ist... Von dem Zweikampf Hilliger Frick in der Mitte und steht dann halt allein dort und springt dann mal das Bein und...
Ja.
Ich weiß auch nicht genau, was er gemacht hat.
Darum schießt es ja fest in die Mitte, oder? Also, es ist, eben, irgendeinem kommt er schon an, oder? Und eben, du hoffst natürlich, er hat ja auch Verfilliger wollen spielen, der verpasst, ihm sein Gegenspieler, müssen zumindest irgendwie wahrscheinlich klären oder irgendwie wegbekommen. Und eben, Bolla ist einfach ein armer Sieg, der kann ja nichts machen, wenn
nein, er feststeht. Nein, es fängt vorher an mit dem Pass vom Haas.
Ja,
und der Dorn hat ein bisschen in dem Spiel Dings gehabt, dass sie die Hereingaben zum Teil ziemlich scharf gekommen sind. Da hat er mal irgendwann einen für Finiger gehabt, und er auch, da kann man fast nicht machen, weil so scharf wie der eine kommt. Ja. Aber es ist später gewesen.
Genau.
Ja, und dann eben, eine riesen Chance von Stefanovic und wenn die 18. Minute, wo wir uns alle ein bisschen gewundert haben, meine, der Oku spielt aus der eigenen Platzhälfte einen Ball und dann läuft der Max Meier allein aufs Goal und wir alle denken, ja, das ist eh Offside, wir eh nicht jubeln und, ja, macht es dann ziemlich eiskalt, nimmt den Frick raus und allein gegen den Frick. Für den Max Meier ist das nicht so ein grosses Problem. Andere wären da sehr wahrscheinlich nervöser geworden.
Ja, sicher.
Aber eben, ich habe das Gefühl gehabt, ja, da kommt jetzt sowieso noch der Dings und nachher kommt sicher noch der Wahr, aber nichts, weder noch, also klar, wenn man es im Nachhinein anschaut, ein saugeiler Pass, also, ein richtig geiler Pass.
Oder selten so einen Pass gesehen in der Schweiz.
Servette-Verteidigung, alle am Pennen. Also,
ja, das hat es
die ganze Viererkette sieht einfach schlecht aus.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, es ist ja lustig, es ist ja nachher mit einem Befreiungsschlag eigentlich passiert. Also, das ist so wirklich, ja.
Und das ist das 2-0 und 2-0 willst du nicht führen. Das wissen wir alle, das schlechteste Resultat, das es gibt. Da führst du lieber 4-0 hinten rein als 2-0 vor dem Fuß.
Genau, das hat ja Servette unter der Woche nicht gedacht gegen Slavia Prag, oder? Dass sie die anderen mal 2-0 lassen. Aber das hat jetzt das zweite Mal nicht funktioniert, Servette. Also.
Ja, aber eben wie gesagt, ich meine, Stefanovic kommt dann kurz später allein. Vor dem Goal zum Schuss und der schießt er aus 3 Metern an die Latte. Ja. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Also, da muss einfach das 2-1 her. Und dann wird das Sache auch noch mal ein bisschen spannender. Aber eben, Servette, auch 11-1 Ecken habe ich vorher angesprochen. Und keine von diesen 11 Ecken ist gefährlich geworden. Also, da würde ich mich auch mal hinterfragen.
Sie sind, alle auf erste Pfosten. Wir haben heute gelernt, alle auf 2.
Der Media gespielt, der ist dann später reingekommen, der hat ein bisschen etwas gebracht. Aber ich meine, das ist trotzdem, sorry, da ist ein Grivelli, da ist ein Gonia, da sind Cutesa. So viel Klasse drin und ja, entweder sind zum eigenen Unvermögen gescheitert bei ihren Chancen oder natürlich auch am Luzerner Goalie, der da auch gekratzt hat, was geht. Hat es ein paar Mal gebraucht, der Lorenz. Mhm. Ja, das ist schon krass. Und eben, was ist mit Servette los? Wieso bringen die am Anfang von der Saison, haben die das wirklich auch noch auf den Punkt gebracht, die Leistungen und also wirklich gut gespielt und irgendwie, jetzt haben sie nicht schlecht gespielt. Sie haben ja zum Teil mehr Ball, also viel mehr Ball gehabt, viel mehr Chancen. Aber irgendwie fehlt ihnen auch seit ein paar Spielen einfach auch ein bisschen Glück.
Ja, sicher. Oder eben halt die letzte und die zweitletzte Aktion hat mir jetzt in dem Spiel gefällt. Eben, es ist eine grossartige Mannschaft. ja, wo halt einfach eben das noch nicht auf den Boden bringt. Ja, weiß auch nicht. Eben vielleicht halt auch eine Doppelbelastung, wo man sich vielleicht nicht so gewöhnt ist. Aber das kann man jetzt da eigentlich nicht bringen, eben, weil wir haben auch gesagt, dass sie breiter aufgestellt waren. Und für mich symptomatisch für das ganze Spiel ist eigentlich die Befreiungsaktion von Becca gewesen, ist eine der letzten Chancen gewesen, wo ja eigentlich der Ball Richtung Goal geht. Der Becca kann ja den Ball fast ins eigene Goal lenken, aber kann dann noch innerhalb vom Fünfer den wieder klären. Also ich glaube, wenn du so viel Glück hast, dann kann er auch nie ein Goal reinfallen. Also ist natürlich eine grossartige Aktion von ihm gewesen, aber eben, der müsste eigentlich schon vorher drin sein, oder?
Ja, es hat einfach vieles nicht gestummen. Bei Servette und vieles gestummen bei Luzern. Genau. Darum steht am Schluss ein 2-0 auf der Anzeigetafel. Und jetzt haben wir ein kleines Problem bei der nächsten Runde, gell? Weil die ist ja quasi morgen.
Ja, genau.
Aber zuerst nehmen wir noch ein Bier.
Würde ich auch sagen.
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Auf der Suche nach einer nicht alltäglichen hopfigen Geschenkidee? Bierliebe, Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ah, ja, obwohl noch ein bisschen früh ist für ein Bier, aber du, ja.
Darum umso schneller, oder?
Darum umso schneller, ja. Nur ein kleines war. Ja,
sehr göttlich.
Morgen fährt es mit dem Zürcher Derby an. FCZ gegen GC. Ja, wir spielen wieder auf einem Konzertrasen. Aber das... Ja, beide müssen etwas gut machen, sage ich jetzt einmal. Also Zürich hat einen Punkt, beide haben einen Punkt geholt.
Also geht es unentschieden?
Geht es unentschieden, ist relativ klar wahrscheinlich, ja. Dann am Donnerstag gibt es gerade 3 Spiele am 8. Da spielt Lugano gegen Lausanne Sport. Ja, Lugano hat sicher etwas Gutes zu machen. Und ja, Lausanne wird vielleicht wieder mal mitspielen in einem Fußballspiel. Es wird sicher noch spannend sein, wie sich das wird anfühlen, ob dann Lausanne sagt, du nein, es ist gerade gut gewesen, wir haben einen Punkt geholt, wir spielen da genau gleich. Kann sein. Servette gegen Winterthur. Ja, was soll man sagen? Also irgendwie...
Also formtechnisch klare Sache.
Ja, wirklich klare Sache. Eben. Und man müsste eigentlich wirklich sagen, so du, look, also... Eben Winterthur wäre eigentlich Favorit, auswärts zwar. Ich bin extrem gespannt auf das Spiel. Ich kann es wirklich nicht beurteilen jetzt gerade so. St. Gallen gegen IB. Ich glaube, IB hat mal den Dritt jetzt so ziemlich gefunden. Sagen wir jetzt zwar, und nachher funktioniert es dann wieder nicht. Und St. Gallen muss einfach noch an dieser Effizienz arbeiten. Könnte ein gutes Spiel werden. Ja, wird aber ein Herzstück Arbeit für St. Gallen. Und da darf man sicher sich keine Fehler erlauben, jetzt wie gegen GC. Weil wenn man gegen GC Federer lässt, ja, dann passiert es wahrscheinlich so wie für Lugano. Dann wird es einen unschönen Abend. Am Donnerstag haben wir noch 2 Spiele, auch am 8. Da spielt Basel gegen FCL.
Formtechnisch auch da wieder eine ganz klare Sache.
Ganz klare Sache. Ja, Luzern tut sich nicht ganz so einfach und oft nicht so einfach in Basel. Zwar ist das jetzt auch schon ein bisschen anders geworden. Ja, ich bin gespannt, wie halt der Basel auf das reagiert. Auf den
Basel muss jetzt liefern, oder? Also, ich hätte gesagt, der Länderspielpause, nach dem Dings, gibt es für sie einen Restart. Jetzt müssen sie liefern. Genau. Und das erste Ding ist schon mal in die Hose gegen Iver da. Also, da muss etwas kommen. Ich erwarte ein Feuerwerk vom FCB.
Muss wahrscheinlich sein. Also, vor allem, ich sage jetzt mal, sie haben ja dann am Wochenende noch gegen Stade Lausanne daheim. Stell dir vor, jetzt gegen Luzern gibt es irgendwie eine Niederlage, sagen wir mal. Muss nicht einmal so hoch sein. Und nachher gegen Stade Lausanne noch ein ist etwas. Also ich sage mal, dann brennt es in Basel, oder? Aber eben, ich glaube, das wird ein sehr, sehr aufgeladenes Spiel. Ich bin am Schauen, wie ich dort raufkomme. ich freue mich extrem auf das, ja. Ja, und dann sind wir gerade bei Stade Lausanne gewesen, spielen gleichzeitig gegen Yverdon. Und Yverdon wieder mal auswärts. Bin ich auch gespannt, wie sie sich werden schlagen. Natürlich jetzt mit einer recht breiten Brust.
Wir müssen nicht so weit reisen.
Gegen Tabellenletzte. Tabellenzweitletzte haben sie geschlagen. Also ist das Ziel wahrscheinlich auch, gegen Tabellenletzte zu gewinnen. Von dem her, ja.
Aber das spannend finde ich so, wenn man sich momentan so ein bisschen die Lage anschaut von der Liga, ich habe das Gefühl, momentan die Hälfte von der Liga ist in einer Krise. Und überall hat man das Gefühl, es brennt ein bisschen.
Ja,
und
schon
bei den anderen hat man so das Gefühl, okay, ja, da kommt vielleicht auch noch etwas. Also es ist so ein bisschen, ja, recht instabile Lage momentan, weil halt die, die aufgestiegen sind, nicht nur halt Kanonenfutter sind, sondern dass die auch eben mitspielen und dass es Winterthur so gut spielt. Also irgendwie ist es ist ein bisschen wachgerüttelt worden, die Liga, die 10er-Liga mit der 12er-Liga, es ist ein bisschen, ja.
Ja, es ist ja zweiteilt und das wird sie ja dann auch sein, wenn sie, wenn dann die erste Phase durch ist. Und ja, ich gebe dir recht, dass ich sehe so ein bisschen 1 bis 7, die jetzt noch nicht so ganz so in der Krise sind und nachher 8 mit Servet, GC. Lausanne bin ich irgendwie nicht sicher. Lausanne dunkt mich irgendwie nicht so wirklich in der Krise, aber sie holen halt einfach nicht so wirklich Punkte.
Im FCZ redet man mittlerweile von der kleinen Resultatkrise. Bei St. Gallen hat man auch schon Mühe mit dem Göpp, der
jetzt so Ziel verspielt. Das
eben, also es ist schon überall, redet man ein bisschen von.
Ja, und, hast recht.
Aber hey, jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche und sie geht ja schon gleich wieder weiter mit Fußball.
Genau. Macht's gut.
Tschüss. Ciao zusammen.